Ich bin sehr froh, heute euer ihr Gast sein zu können mit einem Thema, was mich schon längere Zeit auf Vortragsreisen durch Europa begleitet, nämlich das Thema, die inneren Feinde zu überwinden. Vor einigen Tagen hatten wir eine Vorlesungsreihe oder eine Seminarreihe, zu dem wir uns besonders einen Ort in den Alpen gewählt hatten. Ein Graubündner Land war ungefähr in der Nähe von Chur, um über Hindernisse zu sprechen. Oh ja, man hört mich hinten vielleicht nicht, ja? Fort, dann muss ich mal sehen, wie hier meine Maschinerie ankurbelt. Es geht schon. Vielleicht findest du, gibt es bei euch heißes Wasser? Ja? Wir haben einen sehr, sehr bewegten Tag. Ich komme gerade aus Basel und war dort in einer sehr wichtigen und auch ergreifenden Besprechung. Man muss das Wort ergreifend sagen. Aber keine Angst, mein Stimmapparat läuft sich gleich warm. Dauert ein bisschen. Wir waren dort in den Alpen, in einer Hütte für Naturfreunde und haben über 2 Tage ganz intensiv gearbeitet an den Hindernissen, die auf dem Spirituellen Pfad existieren und wie man sie im Einzelnen überwinden kann. Heute möchte ich dieses Seminar eigentlich in gewisser Weise zusammenfassen, aber auch noch helfend ergänzen. Denn es ist klar, dass der Großteil meiner Zuhörer und Zuhörerinnen nicht da waren. Aber ich sehe doch einige bekannte Gesichter und freue mich, dass ihr gekommen seid, um sozusagen noch einen Abschluss zu also bekommen. Mein Name, ich möchte mich gerne vorstellen, bevor ich anfange zu sprechen, ist Satchinanda Swami. Ich weiß, dass viele von euch, von Ihnen mich bereits kennen, aber ich sehe auch neue Gesichter da. Ich bin ein Mönch, jetzt schon seit 27 Jahren, der durch hauptsächlich die deutschsprachigen Gebiete Deutschlands reist, aber auch ich war sehr viel im ehemaligen Jugoslawien, auch zur Zeit der kriegerischen Auseinandersetzung. Und ich reise so viel herum, um eben zu versuchen, in dieser doch sehr einseitig materialistisch ausgerichteten Zeit spirituelle Impulse zu setzen und auch spirituelle Projekte zu begründen. Das Letzte, was ich mit einem Schüler von mir angefangen habe, die Veda-Akademie, ein wunderschönes und großräumiges Schloss in Süddeutschland, wo eine Hochzeit stattfinden soll, nämlich die Hochzeit oder Vermählung zwischen den Ergebnissen der modernen Naturwissenschaft und den Ergebnissen der spirituellen Wissenschaften Indiens, insbesondere in der vedischen Kultur, die auch meine spirituelle Heimat oder spirituelle Tradition geworden ist. Gut, das ganz kurz zu meiner Person, meinem Anliegen. Ich möchte jetzt gerne das Thema beginnen. Hindernisse auf dem Weg nach innen überwinden, also die inneren Feinde überwinden. In unserer modernen Zeit denkt man sehr oft, dass die ganzen Hindernisse, die uns in den Weg gelegt werden, von außen kommen, von der materialistischen Zivilisation, die große Schwierigkeiten hat, eine Harmonie unter den Mitmenschen zu erreichen. Ich glaube, wenn ich dir die Frage stellen würde, wer ist eine Person, die du als weniger sympathisch und vielleicht als Feind bezeichnen würdest? dann würde viele von Ihnen und viele von euch versucht sein, vielleicht den Namen eines Nachbars zu nennen oder der Lehrer, der Pauker. Manche würden sogar sagen, habe ich schon gehabt, meine Ehefrau ist mein stärkster Feind. Wir würden von politischen Gegnern sprechen und so weiter und so fort. Und in irgendeiner Weise Feinde oder Gegner oder Hindernisse nennen, die vor uns sich aufgebaut haben. Vor 5000 Jahren gab es einmal ein Gespräch über Feinde zwischen einem jungen Prinzen und seinem Vater, der ein wahrer Welteroberer war. Er war so etwas wie ein interstellarer Regent, also ein etwas übermächtig der Kaiser mit großem Einfluss, der sich die ganze Erde untertan gemacht hatte. Und in diesem Gespräch, dieser Mann war innerlich voller Unruhe und voller Ängste. Und er traf dann eines Abends auf seinen Sohn und der Sohn sagte ihm: Mein lieber Vater, bitte lege deine irrtümliche Denkweise ab. Unterscheide in deinem Herzen nicht zwischen Feinden und Freunden. Sieh zu, dass dein Geist jedem gleichgesinnt ist. Außer dem unbeherrschten und irregeführten Geist gibt es in dieser Welt keinen Feind. Wenn man jeden auf der Ebene der Gleichheit sieht, erreicht man die Stufe, auf der man den Höchsten in vollkommener Weise verehrt. Das, was hier wichtig ist, ist der Satz: Außer deinem Geist gibt es keinen Feind. In der Bhagavad Gita, dem spirituellen Fundament dieser vedischen Kultur, heißt es, dass der Geist unser größter Freund sein kann, aber für denjenigen, der es vermieden hat, ihn zu beherrschen, ist dieser Geist der allergrößte Feind, mit dem er zusammenlebt. Der Geist ist ständig umringt, so sagen uns die Veda, von 6 sehr starken Kräften. Und wenn wir den Geist nicht frei gemacht haben von diesen 6 starken Kräften, wird er uns ständig unfrei machen. Diese Kräfte sind Lust, das heißt materielle Begierde, Illusion, Gier, Verrücktheit, Neid und großer Zorn. Diese 6 Feinde haben sich angesiedelt direkt um unser Denken herum. Und wenn irgendetwas in der Außenwelt geschieht, mit dem wir zunächst, oder sagen wir, zunächst nicht in unsere Erwartungen in diese Welt hineinkommt, dann können diese Feinde sofort aktiv werden in unserem Leben und anfangen, völlig Besitz von uns zu ergreifen. Zum Beispiel ein Mensch, der unter den Einfluss von starken materiellen Begierden gekommen ist, wird sein Leben lang ein Sklave dieser Begierden bleiben, die niemals zufriedengestellt werden können, auch nicht durch eine noch so große Menge an äußeren Objekten. Es gibt eine Lüge, die die materiellen Wünsche uns aufschwätzen. Erfüll mich und ich gebe Ruhe. Doch die Gita entlarvt diese Lüge, indem sie sagt, dass die materiellen Wünsche wie eine Art von Feuer sind. Wenn man ein Feuer nährt, wird das Feuer niemals Ruhe geben. Ganz gleich, wie viel Brennstoff ich dem Feuer ergebe. Wir könnten hier anfangen, das Beispiel hatten wir in den Alpen da oben gegeben, ein kleines Feuer zu entfachen. Mal hier so, nur so zum Spaß, wo er ein Tape Recorder ist. Das Feuer würde nach mehr verlangen, würde um sich greifen und bald Besitz genommen haben von Tündes Kissen. Es würde dann noch nicht zufrieden sein und unverständlicherweise zu den Kleidern dort voranschreiten, wahrscheinlich auf euren Stola oder euren Anzug anknabbern. Das Feuer würde nicht einmal zufrieden sein, wenn es ganz Zürich bekommt. Selbst wenn es den ganzen Planeten bekommt, ist es noch nicht zufrieden und greift weiter aus. Deswegen sagt die Bhagavad Gita, lerne es gleich von Anfang an, das Feuer materieller Wünsche zu beziehen. Und ich glaube, dass ein Großteil meiner Zuhörer und Zuhörerinnen Erfahrungen mit sexuellen Freuden gemacht hat in ihrem Leben. Es ist nicht so, dass man, wenn man diese Freuden erfüllt, oder wenn man diese Dränge erfüllt, dann man Ruhe hat davon. Nein, es ist vielmehr so, dass wenn wir anfangen, materielle Wünsche zu erfüllen, die nach mehr verlangen, weil sie nach der Erfüllung etwas in unserem Herzen zurücklassen. In der vedischen Psychologie nennt man dies etwas, was zurückgelassen wird, nachdem wir einen materiellen Wunsch erfüllt haben, einen sogenannten Sanskara. Sanskara bedeutet ein tiefer Eindruck, der danach fordert, eine neue, neu erfüllt zu werden und neu befriedigt zu werden. Ihr könnt euch euren Geist ungefähr so vorstellen, wie eine Tonfläche. Manchmal wird gesagt, in der spirituellen Psychologie, unser Geist ist wie ein Spiegel. Das ist richtig. Der Geist reflektiert alles, was vor ihm gestellt wird, an Erfahrung. Nicht? Man sieht ein Spiegelbild. Wenn ich zum Beispiel euch schaue, ist der das Bild, was ihr seht, von mir wiedergespiegelt und ich halte es in mir drin. Ich kann zum Beispiel die Augen jetzt zuschließen und ich sehe den ganzen Vortrag da, nicht alle, aber besonders eindrucksvolle Gesichter tauchen wieder auf in meinem Geist. Ein Spiegelbild. Ein Spiegelbild jedoch, was bleibt oder einen Eindruck hinterlässt. Ein Spiegel ist in dieser Welt etwas ganz Einmaliges. Das Bild, was vor einer Minute noch in ihm drin war, ist sofort verschwunden, wenn das Objekt davon also weg ist. Ich glaube, dass wir hier in unserem Govinda-Laden einen Spiegel haben. Kann das sein, Krishna Chandra? Wir haben. Da haben sich bestimmt schon die Schönheiten Zürichs drin gespiegelt. Aber es gibt keine Möglichkeit in der Welt, den Spiegel zu entlocken, der noch vor einer Minute drin war. Nicht im Badezimmer war ein Spiegel, aber da ist was ganz Besonderes gemacht bei dem Spiegel. Aber ihr könnt nicht feststellen, was ich gemacht habe. Selbst wenn ihr das Züricher Detektivamt herbeibeschwört. Übrigens, damit ihr keine Spekulationen zustört, euch bereinigt, habt ihr ein solches Zeichen aufgelegt. Der Geist ist ein Spiegel. Alles, was vor uns kommt, wird wiedergespiegelt. Aber anders als bei einem normalen Spiegel, wo das Spiegelbild ein für alle Mal verschwindet, so wie das Objekt oder die Person, die davor stand, weggegangen ist oder nicht mehr da ist, anders als so ein Spiegel, ist jeder Eindruck, jetzt kommen Sie wieder in Fahrt, ich habe es ja voraus gesagt, ist jeder Eindruck, den wir gemacht haben, da drin enthalten. Er bleibt drin enthalten. In deinem Geist ist noch immer drin, was du in deiner Kindheit erlebt hast, oder? Deine Erlebnisse in Kroatien. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Autor eines Buches, der gesagt hat, also ich würde so gerne schreiben über eine bestimmte Phase meines Lebens. Aber es scheint mir alles weg zu sein. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Irgendwo in deiner Psyche sind noch die Eindrücke drin enthalten. Du musst nur die Tür finden. gibt ganz einfache Türen dazu, wenn es euch interessiert, wie man sie findet und wie man sie auftut. Das wäre ein anderes Thema, was wir vielleicht in Fragen annehmen möchten, können. Ich möchte hier sehr gerne in meiner Präsentation weiter fortfahren. Alles ist in uns drin enthalten. Zum Teil kommt es wieder heraus in Träumen, sodass plötzlich es zu komischen Verbindungen kommt. Kombination kommt von Eindrücken, die uns vielleicht verwirren oder die uns erregen oder die uns Furcht einflößen. Der Geist hat all die Eindrücke, die seit unvordenklichen Zeiten in ihn reingelegt worden sind, noch immer bei sich. Eindrücke, die sogar aus einem vorangegangenen Dasein kommen, einem vorangegangenen Leben. Und die Gesamtsumme dieser Eindrücke, bestimmt unseren Charakter und unseren Gedankenfluss. Ihr könnt euch euren Geist so vorstellen wie eine Platte, in die verschiedene Rinnen eingegraben sind. Und entsprechend dieser Eingravierungen, ich weiß nicht genau, wie die Schallplatten jetzt wieder formulieren würde, aber entsprechend der, wie tief die Rillen gegraben sind oder einfach wie sie gegraben sind, entsteht die Musik unseres Lebens. Wenn hier zum Beispiel jetzt jemand vorbeigeht, der schon mal mit Indien oder mit Spiritualität etwas zu tun gehabt hat und in den durch das Schaufenster hier reinschaut, würde er sagen, toll, scheint ein spiritueller Vorgang auf Vortrag zu sein. Da hoffe ich mich nicht dazu. Wenn ein anderer vorbeikommt, würde er denken, was ist bloß mit diesen Menschen, das sind Bodenbewohner geworden. Denk seltsamer magischer Band oder eigentümliche Verrücktheit hat sie befallen. Entsprechend der Eingravierungen oder der Samskaras reagiert ein Mensch auf die gleiche Situation in völlig anderer Art und Weise. Ich muss gerade ein Beispiel geben. Wenn ich einen Menschen, der sehr gierig ist und immer alles haben will, dieses Glas zeige, geben, wenn er sagt, ach, ein halbes Glas, Mist. Wenn ich einen Menschen dieses Glas gebe, der innerlich erfüllt ist, der sagt, oh, das Glas ist halb voll. Fantastisch. Dann wird sagen, halb leer. Und noch ein anderer, halb voll. Die Eindrücke, die wir haben, bestimmen, wie wir mit dieser Welt umgehen und wie wir auf diese Welt reagieren. Es gab einmal ein Hund. Das ist eine Geschichte, die der von dem Tempel der tausend Spiegel hörte. Sein ganzes Leben suchte er nach diesem Tempel der tausend Spiegel und schließlich fand er ihn. Er ging hinein, sein Schwanz wedelte voller Freude und er sah tausend Hunde, die ihn anlächelten. Und so dachte er, oh, so viele Hunde auf einmal. Nehme an, die ganze Welt besteht aus lächelnden Hunden. Ein anderer, es gab einmal einen anderen Hund, das muss man sagen, der ebenfalls von dem Tempel der tausend Spiegel hörte. Und in die Kette hinein, fragte, und der in diesem Tempel tausend wütige Hunde entdeckte, die alle ihn anknurrten, kläffte und der Hund angsterfüllt die Zähne. Und er sah tausend bedrohliche Hunde, die mit gekläfften Zähnen anstarrten. Und da dachte er, die ganze Welt besteht aus bösen Hunden und knipp den Schwanz ein und lief jaulend aus dem Tempel der tausend Spiegeln heraus. Es ist so wichtig, festzustellen, wie unser Gemüt und unser Geist eingestellt ist. Wir bestimmen unsere ganze Wirklichkeit, die Wirklichkeit unseres Lebens, nach der Einstellung unseres Geistes, und wir werden auch die Welt beeinflussen, entsprechend der Einstellung unseres Geistes. In dem Autostress war das heute ein gutes Beispiel. Wir waren zu spät oder Emily ist vielleicht die kleine Odyssee, das heißt, die anderen zwar nicht von Basel nach Zürich ersparen. Und dann kam es natürlich so, dass wir jemanden vor die Nase fuhren und der war völlig erregt, hatte einen großen Hund neben sich und hat wahrscheinlich sämtliche Schweizer Verwünschungen auf uns losgelassen. Nicht? Und ich schaute ihn einfach nur an und zuckte mit den Schultern so in den Tenavi. Also recht so freundlich. Es galant mir nicht mal ein gewinntes Lächeln aufzusetzen, aber ein. Und das Leben mal so ein Lächeln. Ich bin auch, wir sind auch ein bisschen in Heile. Und sofort, als ich ihm also nicht zurück den Vogel zeigte und ihm nicht die Zitronen zeigte, wurde er sehr fröhlich und lachte zurück mit dem Avise, die ist. Es ist so wichtig. Wir müssen, wenn wir anfangen, unser Leben in den Griff zu kriegen, anfangen, unseren Geist in den Griff zu kriegen. Wenn der Geist beherrscht ist, kann er der größte Freund werden. Wenn er unbeherrscht bleibt, ein Spielball der äußeren Einflüsse, die von außen auf uns einwirken, dann kann er zu dem größten Feind werden, wo wir uns in unserer eingebildeten Verzweiflung befinden. Wo wir, sagen wir mal, in den Wellen einer Illusion ertrinken, die unser Geist befreit. So, wenn wir also den spirituellen Pfad ernst beschreiten wollen, dann nehmen wir es auf mit unserem Geist. Und ich habe bewusst gesagt, wir nehmen es auf mit unserem Geist, weil in unserem Geist eben die Erfahrungen und Eindrücke von unseren von vielen Erlebnissen liegen, die uns versuchen oder die uns bestimmen und kontrollieren in unserem Leben. Dieser Geist ist uns seit vielen Leben mit uns gegangen. Er ist wie ein Sammelbecken, in dem die Eindrücke hineingekommen sind und in dem diese Prägungen oder Sanskara tief unten liegen. Manchmal kommt es vor, dass diese Eindrücke plötzlich wieder zum Vorschein kommen. Ich habe Träume erwähnt, aber auch wenn es Situationen gibt, wo bestimmte Assoziationen ausgelöst werden, steigen plötzlich Bilder in uns auf und wir verfallen in ein mentales Kinoschauen hinein und werden von diesem Geist dann auf diese Art und Weise beeinflusst. Aus diesem Geist auch entstehen all die Hindernisse oder Hürden, die sich auf unserem Weg nach innen, auf unserer spirituellen Reise einstellen. Es gibt viele dieser Hindernisse und Hürden, die einfach aus den alten Eindrücken und den nicht bearbeiteten Situationen hervorkommen und dann anfangen, uns eben so zu, auch in gewisser Weise zu binden und zu einzukerkern. Nicht viele von euch haben sich bestimmt schon einmal in der Situation befunden, dass sie diese Eingravierung, diese Programmierung verändern wollten, aber sie sind immer wieder gegen die gleichen Hindernisse gestoßen, das heißt in die gleichen Verhaltensmuster und Denkmuster hineingekommen. Am 31. Dezember ist es in Deutschland üblich, sich große Gelübde vorzunehmen. Im nächsten Jahr, im neuen Jahr, werde ich nicht mehr dies und das und jenes tun. Aber wenn der 3. Januar eingetreten ist, fangen die Kompromisse schon wieder an. Wird man schließlich nach einem Vierteljahr genau da ist, wo man eigentlich weg von wollte. In den Sanskrit-Schriften werden uns jedoch Hilfsmittel in die Hand gegeben, die uns ermöglichen können, diese tiefen Eindrücke zu verändern. Die ganz einfache Methode ist, dass man tiefe spirituelle Eindrücke schafft. Ihr könnt euch das vorstellen mit dem Bild eines Flusses. Wenn der Fluss fließt, wird er immer seinem alten Flussbett folgen. Genauso werdet euer Charakterfluss oder euer Denkstrom immer den Eindrücken, die ihr bekommen habt, folgen. Wenn man möchte, dass man etwas Neues anfängt, muss man diesen Gedankenfluss umlenken. Und das Einfachste ist, indem man ein neues Flussbett auswählt. Spirituelle Eindrücke im spirituellen Leben können ein neues Flussbett ausheben, was es uns erlaubt, eben ganz und gar neu zu denken. Etwas ganz Neues anzufangen. Ganz neu auf die gleiche Situation zu reagieren, die uns vielleicht tausendmal schon zur alten Reaktion gezwungen hat. Ich habe einmal einen Menschen gehabt, der zu mir kam, es war in Kroatien, mit starken emotionalen Schwierigkeiten. Er war nämlich der Zeuge gewesen von dem Mord an seiner Mutter. Er wurde festgehalten und seine Mutter wurde vor seinen Augen entblößt und dann wurde ihr ein Messer von dem Bauchnabel nach oben gezogen und das musste er anschauen. Er war so, wie soll ich mich ausdrücken, schockiert durch das, was er sah, dass er auf Rache in den Krieg gegen die Serben gezogen ist und mit Handgranaten viele Dörfer angegriffen hat. Ich habe ihn gefragt, wie viele Leute hast du getötet? Und er dachte, ich kann dir das nicht sagen, wenn man einmal so geht mit dem Maschinengewehr, dann macht man zurück. Dann sind halt alle, die davor an waren, tot. Und also der hatte erhebliche Schlafstörungen und kam nicht klar, weil er immer wieder dieses Bild sah, das ich eben kurz umrissen habe und hier nicht nochmal wiederholen werde, damit ihr nicht auch Schlafstörungen kriegt. Und er fragte mich, was kannst du aus spiritueller Perspektive mir raten? Und ich habe ihm gesagt, das, was ich auch eben gesagt habe, die sind Sanskaras in dich hineingelegt und immer wieder kommen diese Bilder zurück, weil die eben so tief sind. Diese Sanskaras werden dich in ein nächstes Leben hineinbringen, wo du auch noch weiter Hassgefühle entwickelst und immer gestört bist, wenn du nicht neue, tiefe Eindrücke schaffst. Und dass dein Gedankenstrom wird, somit neu formst und somit eine andere Richtung geht. Im spirituellen Leben schafft man diesen Gedankenfluss durch starke spirituelle Übungen. Zum Beispiel chanten wir den Hare Krishna Maha Mantra. Das heißt, dass es zwei Arten von Klangschwingung gibt in der Welt. Dass einmal, wenn zwei Objekte zusammenkommen, wie dies hier, das ist eine Art, und die andere Art von Klangschwingung ist die, die eine menschliche Stimme erzeugt. Dieses Stimmband. Von den Klängen, die die menschliche Stimme erzeugt, gibt es zwei Arten von Klängen. Diejenigen, die eine Bedeutung tragen, wie zum Beispiel Baum, diese Worte in euch ein Bild auslöschen oder auslösen, auslösen, nicht auslöschen, was in der Vorstellung entsteht, des Feinstofflichen. Und Klänge, die keine Bedeutung tragen, wie zum Beispiel das Schnarchen des Partners in der Nacht. Oder Ubel, Dubel oder sowas. Von den Klängen nun, die eine Bedeutung tragen, gibt es sogenannte spirituelle Klänge, materielle Klänge und spirituelle Klänge. Und von den spirituellen Klängen ist der machtvollste Klang der heilige Name Gottes. In diesem heiligen Namen Gottes sind Energien enthalten, Kräfte enthalten, die man als die Icha-Shakti und die Kriya-Shakti bezeichnet. Shakti heißt ja Energie. Icha-Shakti heißt, dass Wünsche erfüllt werden. Und Kriya-Shakti heißt, dass man Tätigkeiten macht. Es gibt Blinde, die Mantren chanten und die wunderschönsten Gemälde malen. Geht es in Indien, kann man das sehen. Nicht, weil sie Zugang zu dieser Energie haben, die in dem heiligen Namen Gottes leben. Diese heiligen Namen, wenn man über sie meditiert, regelmäßig, schaffen die eine ganz tiefe Einbettung oder sagen wir eine ganz tiefe Sanskara, die dafür sorgen, dass man ganz und gar anders reagiert. Ein gutes Beispiel ist Chaitanya Mahaprabhu. Der wurde einst verflucht. Mögest du niemals glücklich werden im materiellen Leben. Da warf er voller Freude die Hände in die Höhe und sagt, wunderbar. andere Sanskara, andere Eindrücke. Aber was ist denn mit den inneren Feinden? Mach einer von euch sagen. Wenn sie spirituelle Eindrücke in ihrem Geist geschaffen haben, werden sie automatisch an all diesen inneren Feinden vorbeigehen. Doch ich möchte, weil das vielleicht bei allen von ihnen nicht so schnell geht, weil sie unter Umständen nicht genügend Entschlossenheit zu diesem Vorgang aufbringen oder nicht überzeugt sind oder keine Zeit haben, doch noch einen anderen Weg geben. Ich möchte euch alle bitten, sehr genau hier zuzuhören. Ich möchte gerne eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die sehr bewegend ist, weil es die Geschichte von uns allen ist. Und das ist eine traditionelle Geschichte, die man nur erzählen kann, wenn man in die Ich-Person fällt. Ich werde also jetzt diesen Sitz verlassen, mich kurz umziehen und jetzt sitzt es wieder vor euch. Ihr müsst aber kreativ mitdenken, sonst werdet ihr die gleiche Person sehen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Liva Buddha. Ich bin eine bediente Seele, wie wahrscheinlich viele von euch. Habe einen materiellen Körper und einen Geist, der voll ist mit materiellen Wünschen, mit Illusion, mit Neid, wenn andere erfolgreich sind, mit Zorn, Eifersucht, Lust und Gier. Das sind meine Feinde. Kennt ihr sie? Heute gehe ich mit in eine Schlacht. Also, in dieser Schlacht werde ich es mit Generälen aufnehmen, die so stark sind, dass sie die mächtigsten Personen dieser Welt bezwungen haben, sogar den Bundespräsidenten. Und Brahma, den Weltenschöpfer, und Shiva, den Weltenzerstörer. Ich habe Angst. Denn auf der Gegenseite stehen all diese Generäle und großen Kämpfer. Ich sehe zum Beispiel Lust, die von Tausenden von Soldaten umgeben ist. In Form von materiellen Wünschen. Während die Sonne langsam am Firmament hochklettert, sehe ich den General Ahankara, falsches Ego. Und ich bin verzweifelt. Einerseits will ich nicht mehr ein Diener dieser Feinde bleiben. Ich will mich verändern. Andererseits habe ich das schon so oft gewollt und immer wieder verloren. Die Gegenseite hat mir gesagt, it is all or nothing. Entweder du besiegst uns völlig oder wir werden weiterhin unsere Kontrolle über dich beibehalten. und dich nach unserem Willen tanzen lassen. Aber lass mich schnell noch meine Geschichte erzählen. Ich lebte einst im ewigen Königreich Gottes. Ich hatte eine tiefe, liebevolle Beziehung zu dem Höchsten. Ja, es war Ekstase. Ekstase, wie ich sie nicht einmal in den kurzlebigen Reflexionen von körperlicher Ekstase in dieser Welt wiederentdecken konnte. Aufgrund eines kleinen Denkfehlers, der schließlich ein großes Problem wurde, habe ich diese Welt verlassen und bin in die materielle Welt gekommen. Und seit der Zeit reise ich auf meinem Streitwagen. Mein Körper ist meine Kutsche, die ich herumdrehe. Die Sinne sind die starken Pferde, die sehr oft außer Kontrolle geraten. Meine Intelligenz ist der Fahrer von diesem Streitwagen. Und mein Geist sind die Zügel, mit denen ich versuche, diesen Wagen zu lenken. So reise ich auf der Kutsche meines Körpers. Und das Seltsame ist, wenn die eine Kutsche zerstört ist, werde ich durch machtvolle Kräfte auf die nächste geworfen, wo ich auf nächstes losreite. Das ist meine Situation. Heute will ich aber kämpfen gegen meine Feinde, die mich so lange kontrolliert haben. Lasst mich beschreiben. Einmal fuhr ich so durch einen Wald, plötzlich kam Luft auf mich zu mit tausenden von Soldaten und stieß mir eine Waffe von hinten in den Rücken, worauf ich rauchend von der Kutsche fiel. Ich musste mich erholen für mehrere Monate. Dann fuhr ich eines Tages weiter, plötzlich stürzte Neid von hinten auf mich, stellte mich in den Dienst, so dass ich auf viele qualifizierte Menschen neidisch wurde. Das falsche Ego hat mich ständig gestört, so dass ich mich mit dieser Kutsche identifizierte und keine Möglichkeit hatte, sie auch nur für einen Augenblick nur zu verlassen. So, meine Vorstellung ist, glaube ich, zu Ende. Heute will ich aber kämpfen. Während die Sonne meine Gegner enthüllt, sinkt auch mein Mut zu Boden. Da spüre ich plötzlich eine Hand auf meiner Schulter, drehe mich um und ich sehe in weiße Kleidung gekleidet eine Person. Hab keine Angst, sagt sie. Mein Name ist Schrebero. Schrebero heißt das Gürtelmeister, das Gürteltürer. Dein Vater hat mich geschickt. Er hat mir gesagt, du brauchst Hilfe. Und so habe ich auf meine Art und Weise Waffen für dich mitgebracht. Mein lieber Jiva Bhuta sagte, nimm diese Waffen und bekämpfe deine Feinde. 9 Waffen werde ich dir geben. Alle oder sogar nur eine von ihnen reicht schon alleine aus, um diese Truppeneinheiten vor dir zu besiegen. Hier hast du die Shravana-Waffe, dann die Kirtana-Waffe und dann die Vishnu-Smarana-Waffe. In Deutsch, hier hast du den heiligen Namen, hier hast du intensive Meditation, und als letztes gibt er mir eine Lanze, die ich im Augenblick noch nicht tragen kann. Er sagt, mach mich nicht halbes Mal. Das ist zu schwer für dich. Es ist die Hingabe, was er mir sagt. Ich bin dazu noch nicht am Reife. Also, nimm du noch mal zurück, bitte. Er sagt, er wird meinen Wagen lenken und ich gehe auf seinen Vorschlag ein und wir ziehen in die Kamera. Als er versteht der General. Karma oder Lust vor mir. Komm doch, komm doch, komm doch, und ich werde dich einnehmen, wie schon viele Male zuvor. Schilderung sagt, höre einfach tief Krishnas heiligen Namen. Du wirst sehen, wie in dir eine verliebte Quelle aufbricht. Die Quelle der Liebe. Ich sage die heiligen Namen, und plötzlich merke ich, wie die Lust unsicher wird, sich umschaut und dann ihren Soldaten den Rückzugsbefehl erteilt und schnell laufen sie weg von dem Schlachtfeld. Als nächstes sehe ich den General Neid. Komm, die Guru sagt, hier nimm schnell die spirituelle Schrift. Und da lese ich, dass alle Lebewesen eigentlich Teile des einen Gottes sind. Dass es keinen Unterschied gibt. Dass ich nicht neidisch sein brauche über den Erfolg eines anderen, denn er ist sowieso nicht sein Erfolg, er hat ihn gegeben. Mit dieser Einsicht löst sich eine leuchtend klare Waffe aus meinem Herzen. Und als Neid sich auf sie zuschießen sieht, verdrückt er sich ganz unzeremoniell. Ich möchte euch jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, weil ich ehrlich gesagt die erst auf den, weil sie sehr, sehr lang ist und weil ich eigentlich ein kleines Geschenk euch mitgebracht habe, ist ein Artikel drüber geschrieben, über diese traditionelle Geschichte, die ist sehr gut übersetzt. Und wer am Ende des Seminars den Wunsch hat, das Seminar, oder am Ende des Vortrags den Wunsch hat, das zu vertiefen, der kann sich bei unserer Irene, eintragen, die wird dann einen Zettel haben, und dann schicken wir dem Verpost, oder ihr Verpost, den Artikel zu, für richtig, um den Vortrag nochmal nachwirken zu lassen. Das ist ganz umsonst, natürlich, also, sagen wir mal. Ein bisschen Ernsthaftigkeit gehört dazu, um es zu verstehen, aber das ist der einzige Fall. So, als schließlich das Feld fast, das Schlachtfeld fast von mir überwunden worden ist, sehe ich plötzlich in der Ferne ein Gebirge. Dieses Gebirge steht zwischen mir und dem Königreich Gottes. Als ich dem Gebirge näher komme, sehe ich aus ihm einen Soldaten mit schwarzer Rüstung hervortreten, einen roten Federbusch. Er stellt sich mir vor und sagt, ich bin Ahankara, das falsche Ego. Ich habe dieses Gebirge aufgebaut, das zwischen dir und den Königreich Gottes besteht. Ich habe dich schon viele Leben begleitet. Du bist mir bekannt und ich dir auch. Ich habe dich schon viele Leben vergiftet, sodass du dich tatsächlich für deine Kutsche gehalten hast, dich mit deinem physischen Körper identifiziert hast. Ich blicke mich um zu meinem kranken Begleiter und er sagt, ich bin nur eine Sache. Willst du sie sehen? Was ist denn das für eine Waffe? Ich halte sie schon in den Händen. Und diese Waffe ist sehr schwierig. Sie heißt Hingabe. Nur durch Hingabe zu Christen, nur durch Hingabe zu Krishna, wirst du diesen schwierigen General und das schwierige Gebirge, was er gebaut hat, überwinden können. Ich sage, kannst du mir vielleicht sagen, was es bedeutet, diese Waffe zu tragen? Was bedeutet es, sich hinzugeben? Er sagt ganz einfach, meditiere darüber, dass du ein ewiges Teil Gottes bist. Nicht verschieden von die, in der Eigenschaft von Gott, aber in der Quantität, oder in der Menge, in der Größe, durchaus verschieden. Ich sage, kannst du mir vielleicht sagen, was es bedeutet, diese Waffe zu tragen? Was bedeutet es, sich hinzugeben? Er sagt ganz einfach, meditiere darüber, dass du ein ewiges Teil Gottes bist. Nicht verschieden von die, in der Eigenschaft von Gott, aber in der Quantität oder in der Menge, in der Größe, durchaus verschieden. Und fang dann an, mit deinen Worten, mit deinen Gedanken und mit deinem Körper dem Höchsten zu dienen. Ich sage, ich werde es versuchen. Als ich die Waffe in die Hand nehme, sehe ich ein Wunder. Das falsche Ego, dieser machtvolle General, der in die schwarze Rüstung eingekleidet war, zieht plötzlich die Rüstung ab. Er kommt in einer leuchtenden Form auf mich zu und sagt, gar nicht. Er verschwindet einfach. Aber vorher hängt er mir noch eine Gelande um. So ist das. Wenn wir unsere wirkliche Identität verstehen und in dieser Identität handeln als ewige Diener Krishna, verschwindet das falsche Ego und mit ihm das gewaltige Gebirge, was zwischen uns und dem Höchsten existiert. Also das ist nach meiner Erinnerung die Geschichte. Und hier ist sie noch ein bisschen anders, aber sie ist auch ein bisschen frei, eine poetische Freiheit erlaubt, genauso wie ich es auch getan habe an einer Stelle. Wenn wir diese inneren Feinde, die seit vieler Zeit, seit vielen Leben schon als Eindrücke in uns ruhen, mit spirituellen Vorgängen besiegen, werden wir auf unserem Weg in die spirituelle Welt Erfolg haben. Wir werden hundertprozentig durchkommen. Natürlich tauchen auf dem spirituellen Weg und dem Weg nach innen immer wieder Hindernisse auf. Immer wieder. Das ist nur natürlich. Srila Prabhupada sprach einmal davon, wenn du dein Boot in den Ozean stürzt, also schieben willst, rechne nicht damit, dass die Wellen aufhören, gegen den Ozean, gegen die Küste zu plätschern. Das wird nicht eintreten. Ein Mensch, der auf dem spirituellen Weg den Weg nach innen Fortschritte machen soll, will, soll nicht damit rechnen, dass Hindernisse aufhören. Wenn wir aber bereit sind, spirituelle Eindrücke zu schaffen und spirituelle Lösungen zu schaffen, indem dass wir unser Bewusstsein reinigen und Lust, Neid, Gier und Illusion durch spirituelle Vorgänge einfach rausschmeißen aus unserem Bewusstsein, dann werden diese Hindernisse leicht zu überwinden sein. Tatsächlich werden wir vor den Hindernissen keine Angst haben. Wir werden den Hindernissen mit großem Enthusiasmus ins Auge sehen. Wie ein Krieger, der sieht, endlich kommt mal was auf mich zu. Ich kann daran reifen. Für einen Menschen, der im spirituellen Leben Fortschritt machen will, sind Hindernisse kein Problem. Er weiß, er kann daran reifen. Er weiß, er kann eine Lektion dadurch erteilen, die ihm hilft, wie eine Treppe, auf die er steigt, wenn er sie überwinden kann und so höher steigen kann und weiterkommen kann. Wir sollten nicht denken, wenn wir unsere inneren Feinde begegnen, wenn uns Zorn oder starke materielle Anhaftung ins Gesicht schauen, huch, wie schlimm. Nein, wir sollten sehen, gut, eine Möglichkeit, etwas zu überwinden. Und wenn wir auf diese Art und Weise an unsere inneren Feinde sozusagen herangehen, wird es sehr, sehr einfach und sehr, sehr leicht möglich sein für uns, die spirituellen Weg zu Ende zu gehen. Bitte erinnert euch daran, es gibt nur einen einzigen Feind. Das ist der unkontrollierte Geist, der unter der Kontrolle von Lust, Neid, Gier und Zorn handelt und wirkt. Und wenn es uns gelingt, diese Einflüsse zu überwinden, wird der Geist unser allergrößter Freund werden. In dem neuen Krishna Freundesbrief heißt der, glaube ich, dieser Brief, der an viele von euch versandt wird, ist ein kleiner Artikel drin, in dem ich darüber schrieb, über das schreibt, was unsere größte Freiheit und unsere größte Gabe ist. Nämlich, dass wir, wenn ein Ereignis in unserem Leben eintritt, ein sogenannter Stimulus, könnte man sagen, während nicht sofort reagieren brauchen, ein Tier oder ein Nichtmensch, wird, wenn ein Reiz ist, sofort handeln. Wenn zum Beispiel Huhn Körner vorwirft, wird das Huhn sofort anfangen zu picken. Das hat keine Möglichkeit zu fragen. Bei einem wenig entwickelten Menschen ist das Gleiche. Der läuft durch die Einkaufszone hindurch und kommt um 20 fränkliche Ärmer wieder heraus, weil er sich nicht sah, was seine Faszination war und musste zugreifen. Nicht? Oder bei einem Menschen, der eine Diskothek besucht, da sieht er einen entsprechenden Sexualpartner und wird so angezogen, dass er dann mit danach die AIDS-Hilfe aufrufen muss. Nicht entwickelte Menschen haben keinen Freiraum zwischen dem Stimulus, das, was sie als Impuls empfinden, und der Reaktion. Das ist direkt miteinander zusammen. Ein spiritueller Mensch braucht jedoch nicht ein Sklave der Einflüsse zu sein, die von außen auf ihn kommen oder auch von, hauptsächlich von innen auf ihn kommen. Er kann sagen, okay, ich will das jetzt, ich habe das, oder das ist jetzt so der Befehl, die Eingebung sozusagen, aber ich brauche ja nicht so zu handeln. Ich habe drei Dinge in meiner Kontrolle, zu meiner Verfügung. Ich bin eine ewig freie Seele. Ich kann die Frage richten, mein Gewissen befragen, was soll ich tun? Und schließlich kann ich eine Kreativität einsetzen, mit der ich die Situation neu gestalten kann. Wenn ihr so in das Leben hineingeht, vielleicht kommt morgen die Situation auf dem Arbeitsplatz. Da ist der Nachbar, der Aufsichtssekretär, und man will sich gerade hinsetzen, das zieht einen schon wieder den Stuhl weg, dass man fast auf dem Boden landet, wenn man sich nicht schnell fangen kann. Und es geht wieder los. Man will ihm sagen, das ist also nicht gut für Lungen, man wird ihn, ihr wisst, was ich sagen möchte. Man kann aber sagen, ach, ich gehe mal mit dem hin, zu dem hin und sprach, was führt dich denn zu solchen unkonventionellen Tätigkeiten eigentlich? Nicht? Und beginnt ein Gespräch, das zu einem ganz neuen und unerwarteten Ende führt. Wenn wir es lernen können, unser Bewusstsein zu rüsten, durch das regelmäßige Hören von Krishnas heiligen Namen und durch das Lesen in den heiligen Schriften, Shravanam und Kirtanam werden diese Waffen genannt, wird sich unser Bewusstsein verändern und wir können die gleiche Situation ganz neu hineinkommen und sie total verändern. Auf diese Weise können wir siegreich werden in unserem eigenen Weg nach innen. Und am Ende sogar dieses Gebärde überqueren, wo dann dieses falsche Ego verschwinden wird und wir uns ganz klar erkennen können als ein ewiges Teil von Gott. So, Hare Krishna, ich möchte hier zu einem Ende kommen. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, zu solch einem vielfältigen Publikum, was sich aus so einem breit gestreuten Interessenkreis zusammensetzt, etwas zu sagen, was relevant ist und was euch eben inspirieren kann in eurem spirituellen Leben. Das ist meine ernsthafte Hoffnung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass viele der Fragen, einige Fragen doch unbeantwortet geblieben sind. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte stellt sie und ich werde mein Bestes versuchen, noch weitere Informationen zu geben. Jetzt. Yes. Thank you. Zwischen Wünschen und Ängsten besteht eine sehr enge Beziehung. Wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Wünsche oder dass unsere Wünsche nicht alle erfüllt werden und entwickeln deswegen Ängste, dass sie zu kurz kommen in dieser Welt. Ein Mensch, der frei von Wünschen ist oder Erwartungen, ist auch frei von Ängsten. So. Wünsche, das Beste, die Wünsche, die wir so haben, können sich sehr leicht, also es ist für niemanden möglich, Wünsche einfach zu unterdrücken. Die werden sich dann aufstauen wie ein Fluss, der gegen ein Hindernis fließt, bis er schließlich so viel Wasser gewonnen hat, dass er das Hindernis umreißt und unter Umständen eine große Überschwemmung einrichten kann. Wünsche entstehen dann bei einem Menschen, der innerlich einen Mangel spürt. Dieser Mangel ist letztendlich immer ein spiritueller Mangel. Wenn man ganz, ganz ans Ende kommt, dem Mangel. Es ist eine innere spirituelle Unausgeglichenheit. Für einen Menschen, der völlig spirituell zufrieden ist, der eine Verbindung oder der connected ist, verbunden ist mit dem Höchsten, gibt es gar nicht mangelnde Wünsche, weil er hat keinen Mangel in sich, er ist völlig zufriedengestellt. Viele Leute denken, indem sie ihre materiellen Wünsche befriedigen, dass sie Befriedigung erlangen können, aber das geht nicht. Man kann Befriedigung aber sehr leicht erlangen im Leben, wenn man die Wünsche hinten zurückverfolgt und ihre Ursache versteht und auf diese Art und Weise etwas damit zu tun hat, als die Seele ist. Im Tiefsten sind alle Wünsche dadurch hervorgerufen, dass wir nicht in Gott leben, Gott ruhen in unserem Leben, dass wir in einer materiellen Atmosphäre sind. Srila Prabhupada gab das Beispiel einmal von einem Fisch, der aus dem Wasser gefallen ist. Der hat viele Bedürfnisse, schnappt und da kommt jemand und gibt ihm eine Zigarette. Ach, du willst was rauchen, so darf ich dich in deinen Schnappen interpretieren. Kommt ein anderer und sagt, ja, du bist wahrscheinlich hungrig und gibt ihm was zu essen und stopft ihm da noch was rein. Erst wenn der Fisch in das Wasser zurückgeworfen wird, erst in dem Augenblick werden seine Bedürfnisse aufhören. Wir befinden uns in der materiellen Welt, bewegen wir uns mit falschen Bedürfnisbefriedigungen und aus diesem Grunde werden wir auch nie zufrieden. Und das ist der Grund für unsere Ängste. Wir haben schon so oft probiert, in dieser Welt zufrieden zu werden, es ist nur nicht geglückt, sondern kriegt man Ängste, tiefe Existenzängste. Wunschlos glücklich. Das ist eine, ist möglich, wenn der Fisch wieder im Wasser ist, ne? In seinem Element sitzt. So ist auch dann gelehrt. Gestern hatten wir in der Bhagavad Gita Vorlesung einen Text. Matchita Matgata Planam, hieß das. Ein Devotee, wie war das so? Ihre Gedanken weilen ständig in mir, ihr Leben ist mir hingegeben und sie erfahren große Zufriedenheit, indem sie über mich sprechen. So leben meine Gottgeweihten. Krishna spricht in diesem Text darüber, wie die Gottgeweihten immer in ihm ruhen, in ihm leben sozusagen, wie Fische, die im Wasser leben. Dann hören die Ängste aus. Ein anderer Grund für Ängste wird angegeben, ist, weil man sich identifiziert mit diesem materiellen Körper, der ein äußerst heikles Vehikel ist. der den Tod preisgegeben ist, letztendlich, das vergänglich ist, da so entstehen auch dann die. Ja, hier ist noch ein. Bitte?
Und in dem Moment merken wir, bevor es kommt, nein, es kommt nicht. Und dann wollen wir das gar nicht. Und dann werden wir das irgendwie und kann man hier nicht schaffen, dass die Gefahr nicht mehr kommen wird, muss man einfach werden.
Ja, die Mater, unsere inneren Feinde werden nicht mehr an uns herankommen, wenn sie sehen, dass wir beschäftigt sind im spirituellen Leben. Jemand, der nicht beschäftigt ist im spirituellen Leben, sondern das nur als intellektuellen Gedankensport betreibt, nicht, also, der wird immer von den inneren Feinden gekriegt werden. Jederzeit. Genauso wie wenn, kennt ihr das, ich glaube, hier war du hattest, glaube ich, ein automatisches Telefon, nicht? Alle Telefone sind wahrscheinlich automatisch. Kennt ihr das, wenn man immer so angerufen wird? Wenn man dann abhebt und sagt, es tut mir leid, ich bin total beschäftigt. Und dann, manchmal gibt es diese störenden Anrufe, nicht, die einen, das weiß man schon. Wenn der Anrufer dann irgendwann merkt, er ist zu beschäftigt für mich, dann kommen die Anrufe nicht mehr. Genauso werden uns unsere materiellen Feinde, also inneren Feinde nicht mehr anrufen, wenn sie merken, dass wir zu beschäftigt sind im wirklichen Leben. I'm sorry, ich habe Mr. Zorn oder Mr. Illusion oder Mr. Lust. Ich habe da schon etwas ganz anderes geplant. Dann wird man nicht mehr angerufen. Ganz natürlich. Der Unterschied zwischen einem Menschen, der spirituelles Wissen, der spirituelles Leben wertschätzt, und demjenigen, der es auch wirklich praktiziert und auch an die Früchte des spirituellen Lebens kommt, ist, dass der Erstere sich nicht beschäftigt und der Zweite sich eben beschäftigt. Im spirituellen Leben ist es wichtig, dass wir unseren Geist und unsere Sinne beschäftigen und auf diese Art und Weise spiritualisieren. Und Prabhupada gab einmal spiritueller Meister, ich habe das Beispiel von Eisen. Wenn ihr Eisen nimmt und es ins Feuer hineinhält, wird das Eisen irgendwann selbst zu Feuer. So wird auch euer Dasein, wird, und zwar ganzheitlich gedacht, mit eurem Geist, mit eurem Sinnen und eurem Körper, spiritualisiert, indem man sich beschäftigt mit dem spirituellen Leben. Das ist so ein einfaches, aber so ein praktisches Geheimnis. Im Christentum sagt man, glaube ich, ein unbeschäftigter Geist ist die Werkstätte des Teufels. Der Kraft irgendwie, aber schon mal war alles für die Richtung ist das schon. Es gab einmal ein Kaiser, das ist jüdisch hier, das war der ältere Bruder von Arjuna, zu dem die Bhagavad Gita gesprochen wurde. Und jüdisch hier kam dazu, dass ihm der Tod selber anbot, der Tod bot ihm an, ich gebe dir jede Richtung, die du möchtest. Und jüdisch hier sagte, ja, dann bitte ich dich, dass du meine Feinde bezwingst. Der Tod sagt, ja, wer sind deine Feinde? Auch wenn es die ganze Welt ist, kann ich sie jetzt einschläfern. Der Tod ist das Nächste. Er braucht nur die Augen zu schließen und nimmt dann die Lebens, römische Stiere sagte, obwohl er als Kaiser in der Verbannung lebte, er wurde, war verbannt worden und sein, wer war es, der Cousin, versuchte ihn ständig nach dem Leben zu stellen. Obwohl seine Situation politisch sehr, sehr schwierig war, gab er doch folgende Antwort. Ja, bitte vernichte meine Feinde. Los. Wir, ja, wenn Lust nicht befriedigt wird, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal wird es zu Zorn, man wird innerlich angespannt, wie die meisten. Sind wir am Bahnhof vorbeigekommen und haben in den Zug geguckt. Die Leute sahen so verspannt aus. Die hatten lauter Knoten um das Gesicht gefunden. Das sah man wirklich, also in einem einstoffigen Sinne, in einem sortierenden Sinne. Wenn die materiellen Wünsche nicht befriedigt werden, dann werden sie zu Gier. Man will noch mehr und noch mehr und immer mehr. Dann werden sie zu Zorn, das wollte ich sagen. Man wird frustriert und dann wird man zornig oder angespannt. Oder wenn die materiellen Wünsche befriedigt werden, sagen wir mal die Möglichkeit, dann werden sie zu Gier. Mehr! Aber nicht, nicht schlecht in Herkunft, ist einfach nur Temperament. Sorry. Also, materielle Wünsche haben zwei Richtungen. Entweder man kann sie nicht zufriedenstellen, dann werden sie Frustration und dann dieser Verspanntheit oder Zorn, oder man kann das kriegen, was man gerade haben will, dann wird es aber stärker, so wie hier, eine Steigerung. Dann fällt man in Illusionen hinein. Da wird man neidisch auf die anderen Leute und wird schließlich verrückt. Richtig verrückt. Also man, oder verrutscht, könnte man auch sagen. Nicht? So wie dieses Blatt. Verrückt. Boah. Gut, habt ihr oder haben Sie sonst eine Frage? Auch gern zu einem anderen Themenkreis. Ja, bitte. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, von mir allein kommen Wissen, Erinnerung und Vergessen. Heißt das nicht automatisch, ich wiederhole das für die Kassetten hören, die Nachwelt. Heißt das nicht, dass unser freier Wille dadurch eingeschränkt wird, dass Krishna uns alle Informationen gibt, nach denen wir dann gezwungen sind zu handeln oder nach denen wir handeln? So ungefähr, ja? Krishna gibt uns in unserem, Krishna ist als die Überseele im Herzen eines jeden und ich glaube, jeder von euch und von Ihnen hat in dieser Form schon einmal erkennen, so als eine innere Stimme sozusagen. Und er gibt einem die Inspiration entsprechend des eigenen Wunsches. Und Krishna gibt dir Wissen und Erinnerung entsprechend deines Wunsches. Er drängt es dir nicht auf. Wir kennen bestimmt diese Situation, wenn wir uns ernsthaft etwas wünschen. Und am besten sogar, wenn wir beten. Wir haben heute im Wagen im Stau darüber gesprochen. Wenn wir wirklich um etwas beten, dann erfüllt das Krishna. Es ist fast magisch. In meinem weltlichen Leben habe ich Folgendes gemacht. Ich habe meine Wünsche einfach aufgeschrieben, um sie somit zu konzentrieren und sie somit so, sagen wir mal, mir sehr bewusst zu machen. Und auf diese Art und Weise habe ich bald gesehen, dass die Wünsche dann irgendwann erfüllt wurden. Jetzt im Krishna-Bewusstsein, im spirituellen Leben, kann man wirklich merken, wenn man mit einem Anliegen, mit einem Wunsch direkt an Krishna gerät, dass der erfüllt wird. Krishna, mit anderen Worten, reagiert auf unsere Wünsche, nicht, dass er uns einfach etwas eingibt. Wünsche zu verändern, das ist eine große Kunst. Der einzige Unterschied zwischen euch und mir sind andere Wünsche. Stell dir das mal vor. Der einzige, zum Beispiel, du bist verheiratet, ich nicht, liegt an Wünschen. Kann man so sagen, es ist nicht besser oder nicht schlechter, es ist einfach andere individuelle Umstände. Ihr könnt sagen, ja, aber du bist in Deutschland geboren und wir in der Schweiz. Willst du sagen, dass das auch an den Wünschen liegt? Ja? Wir alle bekommen entsprechend unsere Wünsche ein bestimmtes Fahrzeug. Und wenn wir es lernen, unsere Wünsche einmal zu akzentualisieren, weil das schon ein deutsches Wort ist, also uns deutlich darüber bewusst werden und sie auch auszusprechen oder zu machen, werden wir bald sehen, dass diese in Erfüllung geraten. Es ist ganz magisch. Es gibt einen Schlucker aus den Upanishaden, der heißt, unter allen ewigen Lebewesen, Nityo, Nityanam, Chetana, Chetananam, gibt es ein höchstes ewiges Wesen. Und dieses Wesen ist schon seit unvordenklichen Zeiten damit beschäftigt, die Wünsche der vielen einzelnen Wesen zu erfüllen. Unsere Wünsche natürlich zu spiritualisieren ist eine Arbeit oder eine Aufgabe, zu der wir mit großer Entschlossenheit vorgehen müssen. Das Beispiel, das ich noch einmal geben möchte, ist, wenn wir das alte Strombett nicht mehr möchten, müssen wir ein neues graben. Eine unglaubliche Möglichkeit, die Wünsche zu verändern, ist einfach mal Gemeinschaft zu pflegen mit Heiligen, mit Menschen, die im spirituellen Leben verankert sind. Ich habe gehört zum Beispiel, dass es vom Züricher Tempel eine Pilgerreise im nächsten Frühjahr gibt, wo manche von euch nach Indien aufbrechen und Gemeinschaft dort leben mit Devotees. Das ist eine unglaubliche Möglichkeit, die Wünsche zu verändern. Eine andere Möglichkeit ist, dass ihr einfach mal an den Ozean oder in die Alpen geht und vielleicht euch 3 Zettel in die Tasche steckt. Auf dem einen Zettel könnt ihr raufschreiben. Und die Aufgabe ist, nach jeweils einer Stunde kann man den nächsten Brief mit dem nächsten Zettel aufmachen. Also 3 Kuverts. Der erste, da steht drauf, um 10 Uhr aufmachen. Der zweite um 11 Uhr aufmachen und das dritte um 12 Uhr. Und nicht einfach mal in der einsame Gegend. Auf den ersten Zettel könnt ihr euch schreiben, was ist dir wirklich wichtig? Darauf, wirklich wichtig. Kommt zuerst, da kommen viele Gedanken hin, die könnt ihr euch alle aufschreiben und dann schaut ihr mal, also wirklich wichtig stand da ja. Die zweite Frage, was ist die eine Sache, die du bisher nicht tust, die aber dein ganzes Leben verändern würde? Das sind sehr private Fragen und wenn ich die jetzt in die Menge geben würde, dann würde bestimmt viele verhindert sein, sie zu beantworten, weil sie eine gewisse dezente Schranke in sich verspüren, das in der Öffentlichkeit preiszugeben, das ganz natürlich sollte man auch sagen. Also, das ist das Einzige, was du jetzt nicht tust, was dein ganzes Leben verändern würde. Denk mal bitte drüber nach. Denn da habe ich keine Chance, so hochinteressiert an. Und die dritte Frage ist, warum machst du das denn nicht? Wenn ihr wollt, also ich weiß nicht, ob ihr zu den experimentierfreudigen Menschen gehört, aber wenn ja, versucht es mal. Wirkt sofort. Mein ganzes Leben ist verändert worden durch diese Methode, die ich mal gemacht habe. Am Toten Meer habe ich das akzeptiert. Man muss in eine Situation reinkommen, wo man nicht so abgelenkt ist. Ja. Das ist der höchste Wunsch von Krishna selber. Ja, Krishna wünscht sich Dinge in Beziehung, sozusagen. Wenn Krishnas höchster Wunsch in Beziehung zu den Lebewesen ist, dass sie zurück zu ihm in die spirituelle Welt kommen. Es geht dann an. Krishna will mehr, dass du zu ihm zurückkommst als du. Weil in dein Herzen noch Mauern aus sind. Und zwar ist das sehr, sehr schön dargestellt in einer puranischen Geschichte. Krishna sitzt dort in der spirituellen Welt und sein größter Devotee, Narada Muni, kommt vorbei und zwar Narada Muni kommt vorbei und sieht Krishna sehr nachdenklich und er fragt, worüber denkst du nach? Ach, sagt Krishna, ich wünsche mir, dass alle Seelen aus diesem leidvollen Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode zu mir zurückkehren. Tja, sagte Narada Muni, kann ich helfen dabei? Ja, sagt Krishna, bitte geh auf die Erde und erzähle den Leuten von diesem Wunsch. Und sag ihm, dass ich es mir so stark wünsche, dass keine Qualifikation nötig ist. Keine Qualifikation. No qualification at all. Aber sagt Narada Muni, dann werde ich natürlich das ganze Universum jetzt ausleeren. Die werden alle zurück wollen. In die Welt, wo es weder Geburt noch Tod gibt, wo alles von transzentaler Glückseligkeit erfüllt ist. So daraufhin sagt Krishna, also, ich glaube, es wird nicht so einfach sein. Aber ich gebe dir eine gute Adresse. Gopal Patel in Indien, der ist sehr fromm. Narada Muni geht also hin zu Gopal Patel und sagt, Krishna, besondere Umstände, keine Qualifikation sind nötig, du kannst direkt in die spirituelle Welt. Sag Gopal, so schnell geht das nicht. Ich habe jetzt gerade geheiratet. Also ich möchte meiner Frau noch ein Kind geben. Dann komme ich. Ja, gut, sagt Narada Muni, wann soll ich zurückkommen? Und ich, wir müssen das mit dem Mondrhythmus da planen. Ich würde sagen, noch anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Kommt wieder der Narada Muni zu Gopal Patel. Ach, dachte Gopal Patel, herzlich willkommen, willst du etwas zu essen haben? Und dich vielleicht ausruhen? Nein. Ich habe eine Einladung, die dir wohl bekannt sein müsste. Also, es ist nicht so einfach. Der Sohn muss was studieren, damit er dann die Familie ernähren kann. Familie? Ja, also das waren Zwillinge und gut, sagte Narada Muni, wann soll ich wiederkommen? Also sicherheitshalber nach 25 Jahren. Mhm. 25 Jahre Narada Muni wieder an der Tür. Gopal Patel versteckte sich im Dachboden und statt seiner machte seine Frau auf mit einer roten Birne, also einem roten Kopf, Zornenbrand. Was bist du für ein komischer Heiliger? Wenn immer du kommst zu uns, dann ist mein Mann völlig aufgeregt. Und in dem Augenblick, als Gopal Patel, als sie das sagt, hört man einen fürchterlichen Krach. Und sie laufen total bestürzt ins Haus rein, Ramuni auch, und da liegt Gopal Patel. Er hat so einen Schock gekriegt, als er die Stimme der Radamuni hörte, weil er so angehaftet war, dass er beim Sturz auf den Dachstuhl, wo er sich verstecken wollte, unglücklich landete und sich das Genick brach. Aber Narada Muni ist nicht jemand, der so einfach aufgibt. Nach 5 Jahren kehrte er wieder zum Haus der Patels. Da sah er einen großen Hund vor der Tür liegen. Der hatte das eine Ohr so wie eine Socke zum besseren Kasten über die Augen gelegt. Narada Muni nahm es so weg und sagte, Gopal, kannst du mich hören? Gopal machte die Augen auf und sagte, wuff, gibt es Neues? Die Einladung, Gopal. Nicht so einfach. Ich habe jetzt eine starke Verantwortung. Ich muss das Haus hier besuchen. sagte Gopal, also Krishnas Worte waren richtig. Die Menschen sind ganz schön angehalten. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr schockiert, aber dir trotzdem einen Anhaltspunkt zum Nachdenken gegeben. Ja, gut, dann denke ich, sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Ich möchte noch etwas sagen. Ich hoffe wirklich aufrichtig, dass es mir gelungen ist, etwas zu sagen, was relevant ist. Es ist immer ein bisschen schwierig, vor so einer einer vielschichtigen Zuhörerschaft zu sprechen. Manche von Ihnen sind ganz, sagen wir mal, neu wohl gekommen, sind noch nicht so lange mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt und kommen vielleicht aus dem akademischen Denken heraus. Meine heutige Vorlesung war so ein bisschen eine Vorlesung, die sich bestimmt auf Menschen, sagen wir mal, gerichtet hat, die bereits den spirituellen Weg entlangschreiten, begehen und somit von diesen Dingen wissen. Es ist so, dass wir zu Beginn unseres spirituellen Lebens sehr viel Unterstützung finden aus der neuen Inspiration und es spricht auch mit großer Stimme die Intuition, die Überseele im Herzen, die uns den Weg weist. Dann jedoch, wenn wir so im Mittelfeld sind, auf unserem Fortschritt, ist es so, dass Hindernisse aus der Psyche, aus den alten Eindrücken an die Oberfläche gehen. Das ist genauso wie wenn man Ghee oder aus Butter reinfett oder wie wir sagen, Ghee zubereitet. Man erhitzt die Flamme und dann kommen so hässliche Klumpen plötzlich auf, die dadurch so entstehen, dass eben die Unreinheiten, die nicht die in der Butter drin sind, sich so, das brennt dann an und das sieht dann aus wie geröstete Walnusskerne zum Beispiel, die dann herumtreiben. So ist es auch, wenn man spirituell einen Fortschritt macht, kommen plötzlich diese alten Eindrücke wieder zum Vorschein an die Oberfläche unseres Bewusstseins und Wünsche wecken sich und Verhaltensweisen kommen, die zum Teil recht entmutigend sind, wenn man ihnen eben nicht mit großer Kraft und Entschlossenheit entgegengeht. Wir müssen es dann lernen, einfach diese Verunreinigungen abzuschöpfen und uns von diesen zu trennen. sehr einfach, wenn wir Zuflucht suchen bei den spirituellen Übungen, die uns eben mit Kraft versorgen und vor allen Dingen neue Eindrücke schaffen, sodass wir ganz anders denken und reagieren. Ich möchte allen von euch aus tiefsten, also sehr ernsthaft und sehr aufrichtig, alles Gute wünschen auf eurem spirituellen Weg. Und wenn mal größere Hindernisse auftreten, wenn die inneren Feinde so groß zu sein werden, dass man sich so kaum bewegen kann, sucht die Gemeinschaft von spirituellen Menschen, von Transzendentalisten, sucht einen ehrlichen und offenen Austausch mit ihnen und sie können euch meistens helfen, weil sie durch die gleichen Dinge gegangen sind. Sie denken, das ist so individuell bei mir, meine Schwierigkeit. Und so absolut spezifisch und
so, dass wir können.